Radio Poland, the external service of Polish Radio.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner Sonntagssendung. Mein Name ist Adam Dingser. Hallo und herzlich willkommen. Am Freitag haben wir mit der ehemaligen Präsidentin der Europa-Universität Viadrina und heutigen Vorsitzenden der Grundwertekommission der SPD, Frau Professor Gesine Schwan, über aktuelle politische Themen rund um die EU, die USA nach den Präsidentschaftswahlen und die geopolitische Situation der Ukraine gesprochen. In der heutigen Sendung soll es um Erinnerungen an den Fall der Berliner Mauer, Beziehungen zu Polen, die Ampelregierung, aber auch um Strategien für ein Ende des Krieges in der Ukraine und um die Taurus-Debatte gehen. Mit Gesine Schwan hatte Wojciech Hoszynski gesprochen.
Frau Schwan, der 35. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November zog mehr als eine halbe Million Besucher aus aller Welt an. Die historischen Ereignisse von 1989 wurden in Berlin tagelang eindrucksvoll gefeiert. Sie sind in West-Berlin aufgewachsen, haben an der Freien Universität studiert, sind seit über 50 Jahren in der SPD, waren in den 70ern auch an der Gründung des Seeheimer Kreises beteiligt, der sich gegen marxistische Positionen in der SPD zur Wehr setzte. Sie befassten sich auch als Wissenschaftlerin mit den Mechanismen eines totalitären Systems. Wie erlebten Sie damals den Mauerfall und den politischen Umbruch, der sich vermutlich schon Monate vorher anbahnte?
Habe ihn nicht so überraschend gefunden, weil ich seit Ende der 60er Jahre regelmäßig mit meinem verstorbenen Mann Ost-Berlin und Freunde dort besucht habe, aber auch in der anderen Umgebung Berlins. Und da ist mir aufgefallen über die längere Zeit, dass die Angst vor Kontrolle, vor Verfolgung oder sowas immer mehr zurückging. Dass das Regime immer eigentlich unfähiger wurde, wirklich zu kontrollieren. Und es ist ja auch so, dass im Herbst 89 das Politbüro den Besuch von der Stasi bekam und die Stasi gesagt hat, liebe Leute, wir können nicht mehr alles überwachen. Das war, glaube ich, eine entscheidende Aussage für das Politbüro. Dennoch, als dann die Mauer fiel, war das eine große Überraschung. Ich war damals in dieser Zeit sehr privat absorbiert, weil mein erster Mann damals quasi im Sterben lag. Das ging zu Ende und ich war jeden Tag bei ihm bis abends, bis er einschlief, sodass ich im Autoradio, als ich von der Lehrveranstaltung der FU in die Klinik fuhr, das gerade mitkriegte, was Schabowski da sagte, aber dann erst mal stundenlang bei ihm im Krankenzimmer war und dann zurückkam und da waren schon lauter Anrufe bei mir von Presseleuten, die was von mir wissen wollten. Aber ich hatte den richtigen Moment praktisch, wo die sich alle öffneten, gar nicht mitgekriegt. War dann von Westend nach Nikolassee gefahren und da kam das gar nicht vor. Ja, dennoch, ich bin dann gleich am nächsten Tag reingefahren und es hat mich sehr, sehr bewegt. Die S-Bahn war voll von Personen, die von weit her kamen und das jetzt erleben wollten. Und gestern an dem Abend selbst war es ja noch bewegender, aber da gibt es ja auch viele Filme drüber. Und es hat mich bis heute langfristig sehr bewegt und ich habe es nach wie vor im Kopf, weil ich nie deutschnational war, aber als Berlinerin sehr unter dieser Spaltung gelitten habe und vor allen Dingen immer fand, es ist sehr ungerecht, dass die Menschen, die in Ostdeutschland leben, die Erbschaft des Nationalsozialismus, was uns anging, praktisch alleine trugen. Denn sie waren in ein Regime hineingewachsen, das diktatorisch war. Ich habe mir oft überlegt, wenn ich 30 Kilometer weiter östlich geboren worden wäre als in Berlin, wäre ich wahrscheinlich irgendwo im Knast gelandet. Das ist ja schon ein tiefer Unterschied. Und deswegen bin ich bis heute sehr froh über dieses Ereignis und über die Tatsache, dass es sich dahin entwickelt hat. Und habe dann in den darauffolgenden Jahren, ich war dann in Berlin, wir hatten ja immer Kontakt nach Ostdeutschland, aber ich habe dann sehr negativ empfunden, wie viele Westdeutsche, die sich eigentlich nie in Ostdeutschland aufgehalten hatten und eigentlich nie was mit Ostdeutschland am Hut gehabt hatten, wie die plötzlich kamen und so mit der Frage, na, was hast du denn in der Zeit gemacht, zu erkennen gaben, dass sie eigentlich den Verdacht hatten, dass das alles keine sauberen Kerle waren. Und obwohl ich bekannt war als Antikommunistin, was ich auch war und bin, was das politische System angeht, habe ich immer gefunden, was jetzt das konkrete Verhalten der Menschen, einzelnen Menschen in diesem System angeht, das muss man genau angucken. Man kann nicht aus dem System folgern, das sind alles Pseudokriminelle oder Halbkriminelle oder irgend sowas. Ne? Da habe ich immer, da auch unter dem Einfluss der vielen Gespräche, die ich mit unseren Freunden in Ostdeutschland hatte, eine war Apothekerin zum Beispiel, und die sagte mal, wenn ihr den Begriff Unrechtsstaat verwendet, dann heißt das, dass ich, weil ich in einer staatlichen Apotheke gearbeitet habe, mich am Unrecht beteiligt habe. Sie war Katholikin, ihre Kinder gingen zur Firmung, keiner war in der SED, weder sie noch ihr Mann. Also sie hatten eigentlich mit dem System wirklich nichts zu tun. Und trotzdem hat dieser Begriff dann, weil alles verstaatlicht war, das Allermeiste, ja immer sozusagen den Verdacht gelenkt darauf, dass die Leute alle auch mit beteiligt sind an dem Unrecht. Und das hat mich damals auch sehr dazu gebracht, auch neben der analytischen Aussage, dass es den Begriff Unrechtsstaat gar nicht gibt, sondern es ist kein Rechtsstaat gewesen. Der Staat hat viel Unrecht bewirkt, begünstigt und sonst was. Aber nicht alles, was staatlich war und staatliche Gesetzgebung war, zum Beispiel Familienrecht oder so, war ja nicht alles kriminell oder miserabel, kann man ja nicht sagen. So, da ging es schon los damit, dass dieser Vereinigungsprozess von westlicher Seite sehr asymmetrisch gehandhabt wurde, dass der Westen sich sehr überlegen fühlte, obwohl es gar keinen Grund dafür gab, also vor allen Dingen nicht für die einzelnen Bürger. Das westliche System war erfolgreicher gewesen, aber nicht die Bürger waren besser oder irgend sowas anständiger. Und da erinnere ich mich auch an einen Vortrag eines ehemaligen Präsidenten der Bundesbank, Tietmeier, der in der Katholischen Akademie einen Vortrag hielt und am Ende sagte, das war dann schon Mitte, zweite Hälfte der 90er Jahre, also schon ein paar Jahre nach der Vereinigung, wir haben eigentlich die psychologische Dimension überhaupt nie ernst genommen bei diesem Vereinigungsprozess. Und das ist zentral in meiner Sicht. Es war auch nicht üblich in der Politik, zumal in weitgehend von Männern immer noch dominierter Politik, diese psychischen Probleme in irgendeiner Weise ernst zu nehmen. Aber das ist ein großes Defizit des Vereinigungsprozesses gewesen und daran knabbern wir heute noch.
Bei uns in Polen wird seit Jahren ebenfalls eine regsame Diskussion darüber geführt, ob die Volksrepublik ein Unrechtsstaat war. Und viele Experten kommen zu dem Schluss, dass dies wohl so gewesen sei, auch wenn man sich darin legal einrichten konnte. Auch Sie kennen Polen. Schon als Studentin begannen Sie, Polnisch zu lernen. Studienaufenthalte führten Sie unter anderem nach Warschau und Krakau. Sie trafen sich dort mit Oppositionellen und Anhängern der Solidarność. In ihrer Promotion befassten sie sich mit dem polnischen Philosophen Leszek Kołakowski und in den Jahren 2004-2009 waren sie Koordinatoren für die deutsch-polnische Zusammenarbeit der Bundesregierung. Woher rührte ihre frühe Begeisterung für unser Land? Sie haben ja auch eine Schwäche für romanische Sprachen. Gehörte die politische Realität in der Volksrepublik Polen zu ihren wissenschaftlichen Schwerpunkten?
Nein, ich habe nicht Slawistik studiert, habe auch nicht polnische Geschichte studiert, sondern habe da zunächst Romanistik und Geschichte und dann Philosophie, Politikwissenschaft und Geschichte studiert. Da habe ich mein Studienfach gewechselt. Ich habe daneben einfach Polnisch gelernt, auch an der Universität, weil ich aus einem sehr politischen Hause kam. Meine Eltern waren im Widerstand und meine Mutter kam aus Oberschlesien und hat mir ganz viel aus ihrer auch polnischen Umgebung und Erfahrung erzählt. Und uns. Und sie hat das sehr gerne gemacht. Sie war deutsch, kam aus der deutschen Familie, der Vater war Polizist in Lublin jetzt. Aber sie hatte sehr viele Freunde und sie hatte eine große auch Achtung vor Polen und positive Erfahrungen in ihrer Jugend. Und wenn man dann noch bedenkt, wie die Deutschen gewütet haben in Polen, lag es nahe, dass ich versuchen würde, nach dem Abitur mich um Polen mehr zu kümmern und mich zu bemühen, für Verständigung zu arbeiten. Dass ich mit Frankreich zu tun hatte, lag daran, dass die Eltern mich schon auch aus diesen Verständigungsgründen und aus europäischer Ausrichtung in Berlin aufs französische Gymnasium geschickt haben, genauso wie mein Bruder. So dass ich da von vornherein alles auch auf Französisch gemacht habe. Also wir mussten 2 Jahre lang Französisch lernen, aber dann ging der ganze Unterricht auf Französisch. Und so war meine erste Verbindung mit Frankreich ganz stark. Und dann, nach dem Abitur, habe ich gedacht, so Französisch kann ich, jetzt möchte ich die Sprache des anderen Nachbarn lernen. Und ich habe auch gedacht, das ist ein sozialistisches Land, also muss ich mich dann mit Marxismus und Marx und solchen Sachen befassen, Sozialismus. Das war allerdings ein Irrtum, die Polen waren alles andere als Marxisten. Aber es macht nichts, den Marx zu lesen, war schon auch sehr instruktiv und davon habe ich dann auch profitiert.
Ja, man muss seinen Feind ausgiebig studieren. Wir hatten kürzlich ein interessantes Interview im Radio über die Zukunft eines deutsch-polnischen Hauses in Berlin. Offenbar zieht sich dessen Errichtung vor allem auch die des Denkmals für polnische Opfer des Zweiten Weltkriegs in die Länge. Ich habe vor einigen Monaten mit Herrn Wolfgang Thierse gesprochen, einem der Ideengeber des Projekts, der schon früh erkannt hat, dass dieses verschleppt und verwässert werde, wie er es selbst ausgedrückt hat. Man habe Zeit vergeudet. Nun stehen in Deutschland im Februar Neuwahlen an und wir wissen nicht, in welcher Form künftig an dieser Idee weitergearbeitet werde. Wie ist Ihre Meinung dazu? Warum können solcherlei Projekte nicht schneller finalisiert werden?
Zunächst muss ich gestehen, dass ich mich sehr viel mit Polen und allen möglichen Projekten befasst habe, aber mit diesem Projekt nicht. Das war dann eine Entscheidung für mich, weil ich dann andere Sachen übernommen habe und mich an anderen Stellen engagiert habe. Aber ich will das ganz offen so sagen. Es hat keinen Sinn, dass ich rumspekuliere. Ich weiß, dass Wolfgang Thierse sich da sehr engagiert hat. Und dem vertraue ich da voll. Ich glaube, dass er da die richtige Hand hat und auch die richtige Absicht hat. Generell war ja immer das Problem, dass die Deutschen mehrheitlich ihren Blick auf Russland oder die Sowjetunion gelenkt haben, wenn es um die Vergangenheit ging. Und Polen als das kleinere Land immer ein bisschen vernachlässigt hat. Das war der Grund, warum ich auch nicht Russisch gelernt habe, sondern Polnisch. Neben der biografischen Sache wollte ich gerade mit Polen in eine Verständigung kommen. Und diese Grundproblematik, dass Deutsche gerne über Polen hinweg Politik machen nach Osten, ist mir mein Leben lang sehr vertraut und sehr wichtig. Und ich finde, das muss man unbedingt vermeiden. Und deswegen konnte ich auch verstehen, dass da ein gesondertes Denkmal für die Opfer, die polnischen Opfer der Verfolgung und des Nationalsozialismus, des Krieges geben sollte. Ich kann nicht im Einzelnen sagen, was da empirisch eine Rolle gespielt hat, warum es auch jetzt wieder so lange gedauert hat. Aber insgesamt hatte ja die Ampel einige Schwierigkeiten, ihre Politik auf die Reihe zu kriegen. Es kann sein, dass es auch in diesem Zusammenhang einfach nicht so vorangegangen ist, beziehungsweise dass es vielleicht einfach nicht genügend fervente, engagierte Vertreter dieses Projektes gegeben hat. Das kann ich aber nicht empirisch sagen.
Ja, man verliert gelegentlich den Überblick, weil sich die Befürworter, die politischen Befürworter dieses Projekts regelmäßig auswechseln und damit verändern sich auch die Ansichten und die Konzepte. Kommen wir noch einmal zur SPD. Sie sind seit Jahrzehnten überzeugte Sozialdemokratin. Im Februar, wir erwähnten es, finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Die Ampelkoalition ist Geschichte. In einigen Tagen wird die Vertrauensfrage gestellt. Wir wollen jetzt hier nicht erörtern, wessen Schuld es war. Wir haben ja schon Wahlkampf, nicht wahr? Und es ist die Rede von einem D-Day-Plan.
Also eigentlich kann man D-Day-Pläne außer bei der FDP nicht sehen. Also weder die Grünen noch die Sozialdemokraten hatten D-Day-Pläne. Der Unterschied ist nicht, ob man sich vorbereitet oder auch ob man Reden vorbereitet. Der Unterschied ist, ob man es gezielt selbst betreiben will und dazu auch eine Politik gemacht, die nicht mehr auf Verständigung aus war, sondern die darauf aus war, zu zeigen, es geht nicht mehr. Das ist der Unterschied. Und das kann man ja auch machen, aber dann soll man sich einfach dazu bekennen, dass man gesagt hat, ja, ich provoziere jetzt hiermit, weil ich Schluss machen will. Dann wäre die Sache einfach klar. Aber so zu tun, als würde man das eigentlich noch offen lassen und dann im Grunde doch, wenn man die Logik verfolgt, konsequent zu provozieren, das ist einfach nicht redlich. Aber ich meine, das ist halt, ich habe mit vielen Freidemokraten zu tun, weil ich seit langer Zeit das Kuratorium der Theodor-Heuss-Stiftung leite. Und das sind andere Freidemokraten. Das ist Frau Leuthäuser Schnarrenberger, der frühere Innenminister Baum und andere, mit denen es also ein wunderbares Einvernehmen gibt und die auch sehr unglücklich sind über diese jetzige Regierung. Ich glaube, man muss Parteien einfach mit einer gewissen Distanz betrachten und auch gerade die eigene. Sie haben gesagt, ich sei eine überzeugte Sozialdemokratin. Bin ich, was die Grundausrichtung angeht, die Orientierung, die Grundwerte und so weiter. Ich glaube einfach prinzipiell, da ich vor hochrangig Demokratin bin und glaube, dass diese Gleichheit der Demokratie sich nur halten kann, wenn es auch eine soziale Gerechtigkeit gibt, sondern dann, sonst reißt es die Gesellschaft auseinander, was wir im Moment gerade erleben, bin ich Sozialdemokratin. Das ist eigentlich die Grundentscheidung dafür. Da gibt es aber dann trotzdem viele Sachen in der konkreten Politik oder auch in manchen sozialen Bräuchen und sonst wie, die mir gar nicht so vertraut sind. Ich komme ja nicht aus der Arbeiterklasse. Ich komme auch nicht aus dem Bürgertum, sondern aus so einem Kleinbürgertum. Meine Mutter hatte kein Abitur, mein Vater war uneheliches Kind. Aber die waren beide sehr bildungsbeflissen. Mein Vater war Schulreformer und hat dann nach dem Krieg hier Oberschulrat. Meine Mutter war Fürsorgerin. Und die wollten dann, dass wir das alles gut lernen und haben uns viel mitgegeben, das muss ich sagen. Aber ich komme nicht aus irgendeinem Großbürgertum oder so, keine Ahnung, keine Rede von. Und deswegen bin ich, sagen wir mal, auch nicht die klassische Kundschaft der Sozialdemokratie. Aber die Sozialdemokratie hatte immer die Mischung von Arbeitern.
Das stimmt, in der SPD war sogar Platz für den Seeheimer Kreis.
Ja, wobei, ja, ich bin ja Mitbegründerin des Seeheimer Kreis, weil ich gegen eine marxistische Fundierung der Sozialdemokratie war. Aber ich habe auch dann über die Jahre hinweg mit der parlamentarischen Linken sehr viel zu haben. Weniger mit den Netzwerkern, weil ich da immer nicht wusste, worauf läuft es hinaus. Was Netzwerken kann man in viele Richtungen.
Das kann ja alles sein, Frau Schwan, aber eins scheint klar, Ihre Kanzlerpartei liegt in den Umfragen weit abgeschlagen hinter der CDU. Die SPD lag zugegebenermaßen auch 2021 auf verlorenem Posten und dann zog Olaf Scholz dennoch ins Kanzleramt ein. Aber inzwischen zweifeln sogar viele SPD-Abgeordnete daran, dass sich diese Geschichte jetzt im Februar nochmal wiederholen ließe. Die Frage ist, wie kam es zu diesem freien Fall des Kanzlers? Er gehört zu den unpopulärsten Politikern derzeit in Deutschland, das sagen jedenfalls die Umfragen. Und glauben Sie, dass Ihre Partei sozusagen noch die Kurve kriegt?
Also das kann sie sicher, weil wir nie wissen, für welche Partei auch immer, was im Laufe von, das ist Ende Februar, also das sind jetzt 2 Monate ungefähr, ein bisschen mehr als 2 Monate bis dahin, was da alles in der Politik passieren kann, ist unglaublich. Also deswegen ist da alles sozusagen drin und offen. Die Konstellation ist aber eine ganz andere als bei der Wahl, bei der letzten Wahl. Da war die CDU völlig derangiert und so. Also da hatte, obwohl sie in Umfragen besser war natürlich als die SPD, aber sie war derangiert. Und das ist sicher jetzt alles sehr viel schwieriger, aber gut, das muss Olaf Scholz und die Partei versuchen. Ich selbst bin ja dafür, dass man nicht immer nur auf 3 Personen den Scheinwerfer richtet, sondern zeigt, dass da mehr in so einer Partei vorhanden ist an Persönlichkeiten und auch an Verfärbungen und so weiter. Und viel wird davon abhängen, ob diese Partei jetzt einfach nur als brave Gefolgschaft hinterher rennt oder ob sie auch als eigenständige Partei auftritt. Das muss ja gar nicht heißen, dass sie jetzt dauernd Krach schlägt oder so. Diese Theorie, dass man nur in die Öffentlichkeit kommt, wenn man Ärger macht, ist sehr verbreitet. Aber andererseits gibt es auch viele, die genug haben vom Ärger. Die wollen einfach mal was Vernünftiges hören, was ja auch richtig ist. Und da kann also noch viel passieren. Aber meine Grundeinstellung zur Ampel war, und das habe ich auch noch mal intern bekundet nach der Halbzeit der Legislaturperiode, wenn es gelungen wäre, wirklich gemeinsame Projekte zu formulieren, die diesen Gedanken des Fortschritts mit unterschiedlichem Akzent, mit liberalem, technologischem, wenn man so will, mit grünem Klima und so Akzent und bei der SPD mit sozialem Akzent. Wenn man das gemeinsam hätte formulieren können und sich damit gemeinsam hätte identifizieren können, das ist die Initiative gewesen zu diesem Crash. Denn dass sich das anbahnte, war ja deutlich. Aber ich glaube, die damals in der operativen Politik auch ganz oben waren, haben das einfach nicht für möglich gehalten. Das ist auch eine interessante politikwissenschaftliche Frage, ob man sozusagen immer denkt, ja, Politik läuft so ab, wie wir das alle gewohnt sind, oder ob man sich auch vorstellen kann, mal einen ganz neuen Schritt zu machen, etwas die Stimmung zu ändern. In anderen Kontexten erfahren wir das. Wenn sie merken, Leute sind alle ganz dauer und haben keine Lust mehr und so weiter. Und sie kommen dann auf eine zündende Idee und sie entwickeln ein Projekt. Dann ist plötzlich ganz viel Energie da, ja? Und dieses Momentum hätte Scholz schaffen müssen. Aber ich glaube, er hat nicht die Fantasie, um das wirklich sowas voranzutreiben. Er hält das wahrscheinlich für Spinnerei oder irgend sowas. Und da ist ein Unterschied.
Sie sprechen von der Notwendigkeit einer Aufbruchsstimmung, von etwas Neuem, auch vom Scheinwerferlicht, das auf mehr als nur eine Person gerichtet werden sollte. Nach einer wochenlangen Debatte hat die SPD nun Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten gekürt. Zuvor musste Boris Pistorius seinen Verzicht erklären. Glauben Sie, dass die Rufe nach dem beliebten Verteidigungsminister wieder lauter werden, wenn die SPD in den Umfragen einstellig wird?
Ich glaube nicht, dass die Rufe jetzt noch vor der Wahl lauter werden. Ich glaube, das wäre ja Harakiri, das wäre Quatsch. Ich glaube eigentlich auch nicht, dass die Umfragewerte einstellig werden. Den Eindruck habe ich nicht. Im Moment geht es ja eher in die andere Richtung. Ne? Denn man muss ja auch sagen, also Scholz sagt, er will keinen Personalwahlkampf, sondern Programmwahlkampf. Wir wissen alle, dass Programme durch Personen repräsentiert werden und man das nicht ausschalten kann, die Personen. Allerdings hat auch Merz eine Reihe von Handicaps, wenn er in diesen Wahlkampf geht. Nicht zuletzt, dass er noch nie eine Regierung geführt hat. Das ist schon ein großes Wagnis, denn es ist etwas anderes, ob ich in der Wirtschaft, und zwar in einer bestimmten Finanzwirtschaft agiere. Wir wissen alle, dass man Erfahrung braucht, um bestimmte Dinge wirklich zu begreifen. Das kann man nicht aus dem Buch lernen oder mit Beratern allein abstimmen. Das ist also ein großes Handicap. Und ich glaube auch, dass er manche Sachen nicht begriffen hat, sowohl in der Migrationspolitik, da hat allerdings auch die SPD in den letzten Monaten keine gute Figur gemacht, als auch vor allen Dingen in dieser Frage der sozialen Sicherheit. Er ist immer wieder versucht, denen, denen es nicht gut geht, Parasitentum und Faulheit und sowas zu unterstellen. Und da schätzt er, glaube ich, falsch ein, wie kränkend das ist und wie unerträglich. Das hat Schröder auch falsch eingeschätzt. Es war sehr kränkend bei seiner Agenda 2010, wie immer man das ökonomisch eingeschätzt hat, dass in diesem Konzept eigentlich die Arbeitnehmer an der Arbeitslosigkeit schuld waren, weil sie nicht genügend Arbeit aufnahmen, die ihnen nicht passten. Das war seine Diagnose. Und also da gibt es viele Schwächen. Auf der anderen Seite, vielleicht kommt ja die Parteispitze auch weiter auf die Idee, eben noch ein paar andere. Ich habe von Anke Rehlinger gesprochen. Ich glaube übrigens, dass auch Matthias Miersch eine sehr starke Persönlichkeit. Er steht auch für das, wovon er überzeugt ist. Also das ist schon eine Persönlichkeit, der auch ganz anders, glaube ich, einwirken kann in dieser Hinsicht als sein Vorgänger, der sehr geschickt argumentiert hat, aber doch natürlich nicht das Gewicht hatte, das Miersch hat. Und also deswegen, diese ganze Ampel war furchtbar. Die Verantwortung, dass es so furchtbar war, wird ja in der Öffentlichkeit nicht in erster Linie der SPD angehängt, obwohl er der Kanzler war. Und ich glaube auch, dass er die Rolle anders hätte verstehen müssen. Aber das liegt irgendwie daran, dass Olaf Scholz sich nicht so als Inspirator, sondern als Moderator versteht.
Was ich abschließend noch fragen wollte, ein Vorwurf, den Frau Merkel und Sigmar Gabriel sich seitens eigener Parteikollegen gefallen lassen müssen, ist deren Russlandpolitik. Aus der Ukraine heißt es, das Buch von Angela Merkel sei eine Eigenlobhymne und ohne eine ehrliche Aufarbeitung der Fehler in Bezug auf Russland bestünde das Risiko, dass Deutschland erneut in eine, ich zitiere, Moskauer Falle tappe. Manche ukrainische Diplomaten behaupten, Olaf Scholz führe diese Politik fort, sei sogar schon in eine solche Falle getappt. Er selbst war jetzt in Kiew. Deutschland unterstütze weiterhin die Ukraine, bleibe aber beim Nein zu den Taurus-Lieferungen. Glauben Sie wirklich auch, dass es von deutschen Marschflugkörpern abhängt, ob ein Krieg zwischen Russland und der NATO ausbricht? Denn so versucht der Kanzler seine Entscheidung zu begründen, auch kürzlich im Bundestag.
Ich könnte natürlich auch die Gegenfrage stellen, glauben Sie wirklich, dass ein Sieg durch die Marschflugkörper gegen Russland gefunden werden kann. Also die Mystifizierung von einzelnen Waffensystemen ist, glaube ich, das sagen Ihnen viele militärische Strategen falsch. Wenn, dann geht es eher um ganze Settings und die müssen strategisch begründet sein. Ich habe meinerseits jetzt nicht Angst, dass plötzlich durch den Marschflugkörper etwas als einzelne Sache aus dem Ruder gerät, aber auch nicht die Hoffnung, dass durch einen solchen Marschflugkörper irgendwas plötzlich beendet wird. Und noch mehr, ich hatte dazu auch ein Streitgespräch mit einem meiner Lieblingsstudenten, die ich früher hatte, Martin Schulze-Wessel, der in München ist, den ich sehr schätze persönlich. Und da ist die Grundsatzfrage, ob man auf militärischen Sieg setzen muss, weil Putin nicht anders zu bändigen ist, oder ob man das gar nicht kann, sondern daneben immer wieder Parallele, und zwar nicht direkt mit Putin unbedingt, sondern rundherum mit Südafrika und so weiter, mit anderen Mächten, Fühler ausstrecken muss, um den Krieg zu Ende zu bringen. Und die Frage ist, ob man sich vorstellen kann, dass Putin an irgendeiner Stelle militärisch kapituliert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist völlig rücksichtslos. Er wird alles kaputt machen, auch in seinem eigenen Land. Er wird das nicht tun. Und wenn man bei Hitler war die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht das Ende. Das war furchtbar genug und waren 52 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg. Also das ist in meiner Sicht nicht die Perspektive, die wir haben können. Und wenn das nicht die Perspektive ist, dann müssen wir immer parallel Waffen liefern, stärken, helfen. Da finde ich die Formel von Olaf Scholz völlig richtig, dass die Ukraine nicht verlieren darf und Russland nicht siegen darf. Und da dann den Punkt zu finden, wo man sagt, das ist jetzt ungerecht auf jeden Fall, die Ukraine ist überfallen worden, Putin, wenn der jetzt vorübergehend als Besatzer bleibt, sehe ich nicht, wie das übermorgen sich ändern sollte. Ja, aber man hat eben auch manchmal in der Politik nicht die Wahl zwischen total gut und total schlecht. Und mehr würde ich mein Augenmerk darauf richten, bei solchen Verhandlungen, dass es für die Ukraine, die dann erstmal bleibt, so viel Sicherheit gibt. Und da müssten wahrscheinlich entweder NATO-Sicherungen oder Truppen dahin oder sonst was, sonst gibt es keine Sicherheit gegenüber Putin, dass sie wirklich erstmal ihr Land weiter aufbauen kann. Und das ist dahinter. Also dieser Marschflugkörper alle diese Einzelwaffen werden immer mystifiziert. Ich glaube, dass generell die Idee, vor allen Dingen die Flugabwehrwaffen zu stärken, ganz richtig sind. Aber wir merken auch, dass diese Attacken gegen die Infrastruktur so vielfältig sind, dass man das gar nicht ohne weiteres abschirmen kann mit Waffen. Dennoch, also diese Doppelstrategie ist für mich notwendig. So viel Waffen liefern, dass die Ukraine sich so gut wie möglich schützen kann. Aber trotzdem gucken nach Verbündeten für einen Frieden, um Putin in ein anderes Kalkül zu bringen.
Sagt Frau Professor Gisine Schwan im Gespräch mit Wojciech Ochiński. Und das war's auch schon für heute in der täglichen halben Stunde aus Warschau. Auf Wiederhören, sagt aus der polnischen Hauptstadt Adam Denizow. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.